Willkommen bei CT Uplink, heute live aus dem Zentrum von Hannover. Wir reden über das neue iPhone. Achim wird mir gleich verraten, welches von den iPhones das echte ist. Wir reden über Sven, der durch die Gegend gefahren wurde von Autos, ohne selber zu fahren. Und mit Martin reden wir über unseren Datenschutz, der sich noch vor Weihnachten ändert. Mehr dazu gleich. Wir sind wieder drauf.
Ja, wir sind drauf. Wir sind voll drauf.
Wie ihr seht, CT Uplink heute extrem live. Wir sind hier beim Spamfilter Festival im Pavillon in Hannover. Mein Name ist Fabian Tscherschel.
Ich bin Achim Bartschok aus dem Mobilressort.
Ich bin der Sven, Ressort Software und Medien.
Und Martin Holland aus dem Newsroom, also online.
Ist das auch ein Ressort, ja, ne?
Ressort, also online.
Ja, ich bin aus dem Sicherheitsressort und moderiere mal wieder. Ich moderiere jetzt irgendwie alle Sendungen, ich weiß auch nicht.
Du machst das so schön.
Alle anderen sind im Urlaub oder so. Ja, wir wollten als erstes über das iPhone reden. Komm, alle interessiert das.
Außer ist es dich.
Außer mich. Ja, eben, ja.
Ja, genau. Wir hatten ja schon die letzten Sendungen immer das ausgelassen und auch unter anderem deswegen, weil wir es ja noch gar nicht da hatten und immer lieber über Sachen reden, wo wir schon ein bisschen was machen konnten. Und heute haben wir es da, das neue iPhone. Und die erste Frage wäre natürlich, du musst mal rausfinden, welches von den beiden das neue iPhone ist überhaupt. Woran du es ausfindest. Was muss ich machen?
Du sollst dein Mikrofon
einmal in die Hand nehmen. Dich daran, du musst dich daran.
Hier, nimm das
Dich daran oder in die Hand.
Muss ich ran, dann nehme ich es auch in die Hand.
So, jetzt nehme ich die Hand. Oh, jetzt hört man. Du hast jetzt hier auch noch was abgeklebt, damit ich auch gar nicht sehe. Du hast sie auch extra schön dreckig gemacht, beide, ne?
Woran könntest du es denn erkennen?
Ich weiß nicht. Also mir wurde gesagt, dass die ja im Zuge von Bandgate verbessert haben, dass es nicht mehr so leicht zu biegen ist.
Ja, los.
Also ich könnte die jetzt beide und dann würde ich es wahrscheinlich rausfinden, aber das fändest du wahrscheinlich nicht so schön. Ne? Also ich glaube, ich würde sagen, es weiß, dass es neu ist. Es ist ein bisschen größer.
Sieht ein bisschen dicker aus.
Ich habe gehört, dass das neue iPhone ein kleines bisschen größer ist.
Also ich glaube, es sieht vor allem deswegen größer aus, weil es weiß ist. Es ist tatsächlich weiß, es ist ein bisschen schwerer. Ich habe gedacht, das kriegst du vielleicht raus. Muss man beide in die Hand nehmen. Ich fand es vor allem beim 6S Plus um einiges... Also deutlicher. Also
und alle die in die Hand genommen. Ich finde es nicht deutlich schwerer.
Das 6S Plus ist größer, ne?
Aber also das erste ist schon mal, es ist optisch hat sich gar nichts geändert. Das ist ja so das Typische der S-Klasse immer, dass es optisch sich wenig getan hat. Aber
also die S-Klasse beim Handy jetzt, nicht die von Mercedes.
Schöne Überleitung zum Autothema. Ja.
Nein, aber was wir bisher schon alles uns angucken konnten, ist tatsächlich, finde ich, ziemlich interessant. Das Übliche, was du ja immer hast, ist, es ist ein bisschen schneller geworden. Wobei ich finde, es ist, also man merkt das schon auch sehr. Ich als Android-Nutzer merke es leider auch immer sehr stark, aber auch im Gegensatz zum älteren iPhone. Es hat auch bei den Benchmarks jetzt schon so die besten Grafik-Benchmark-Werte gehabt. Gut, da muss man einfach gucken. Da hängt es ja natürlich auch viel davon ab, was die Spielehersteller draus machen.
Schneller meinst du dann auch tatsächlich schon in der Bedienung oder so? Oder?
Du merkst es auch, ja. Also eine Sache, die ich zum Beispiel super cool finde eigentlich, ist, dass der Fingerabdrucksensor, der zum Beispiel auch der vorher auch schon sehr schnell war. Momentan ist es echt inzwischen so, du drückst nur noch so drauf und das war jetzt entsperrt mit dem Fingerabdrucksensor, was ich halt ziemlich cool finde. Und das klappt auch sehr zuverlässig. Und auch Apps starten ein bisschen schneller. Das ist so ein bisschen was Subtiles, was du wirklich in der Bedienung nur so ein Gefühl irgendwie dann drin hast, aber man denkt immer, muss ich sagen, bei den iPhones, es ist schon alles verdammt schnell und dann kommt ein neues raus und du denkst, ja,
noch ein bisschen.
Noch einen Tacken besser. Was ich aber beeindruckend finde, ist tatsächlich die Kamera. Ne? Also wenn du jetzt hier die Tests anguckst, die meisten sagen, ja, so ein kleiner Sprung und letztendlich ist es jetzt auch nicht also so, dass du jetzt sagst, es sind Unterschiede wie Tag und Nacht, aber die höhere Auflösung, aber auch, wir haben jetzt uns auch schon die Laborwerte angeguckt, der Dynamikumfang ist höher, das heißt so, was es an Kontrast darstellen kann und ich habe das Gefühl, es war schon beim iPhone 6 sehr gut, aber auch beim iPhone 6S finde ich, es ist wirklich, wenn du die Kamera irgendwo drauf hältst und ein Foto machst, ist die Chance bei dem Gerät eigentlich am höchsten, dass das was geworden ist. Ne? Wenn es dann darum geht, viel einzustellen und so, dann hast du beim Note 4 und so nochmal ein paar mehr Möglichkeiten. Aber einfach so die Chance, ein gutes Foto zu machen bei einem Smartphone, ist damit am höchsten. Das fand ich sehr cool. Und natürlich, wo alle drüber reden, das können wir vielleicht hier auch mal in der Detailkamera nochmal zeigen.
Da, da war schon, du
warst ja, war schon drauf. Zeit warst. Ist natürlich 3D-Touch oder Force-Touch oder wie auch immer. Fand ich jetzt so beim ersten Ausprobieren.
Was ist das?
Ja, eben.
Ich habe da noch nie von gehört.
Okay,
also. Von der Apple Watch, ne?
Die Apple Watch hatte das Problem wegen des kleinen Displays und so der Bedienung, dass du irgendwie überlegen musstest. Vielleicht machst du einfach das Mikro lauter, Johannes. Geht das nicht technisch?
Nee, dann pfeift.
Okay. Dass du bei der Uhr weniger Möglichkeiten hast, quasi auf so einem kleinen Display irgendwie Bediengesten einzubauen, richtig gut zu machen. Und deswegen gibt es Force Touch. Du drückst einfach ein bisschen fester und dann passieren andere Dinge. Und das gibt es jetzt auch beim iPhone. Und ich zeige das jetzt mal einmal in der Kamera. Im Prinzip, also du hast
zwei Druckmöglichkeiten.
Genau. Du drückst einfach ganz leicht drauf und dann passieren die Sachen, die normal passieren. Zum Beispiel, wenn du auf eine App drauf gehst, dann öffnet die sich einfach. Und jetzt kannst du halt nochmal festdrücken und dann gibt es so eine Art Rechtsklick-Kontextmenü.
Hat man denn immer noch Long Press? Also du hast quasi.
Ja, das finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil.
Gibt es auch hast Long Press Force noch? Press dann?
Nee, genau, gibt es nicht. Und es gibt den Long Press, um zum Beispiel auf der Startseite Sachen zu löschen. Ich versuche das auch mal wieder zu zeigen. Ne? Du drückst irgendwo leicht drauf und wenn du lange drückst, dann fangen die irgendwann an zu wackeln, die Icons, und du kannst Apps, die du nicht mehr willst, dann darüber löschen. Und ich finde, intuitiv ist es so, dass wenn du lange drückst, du auch fester drückst. Und das musst du dir jetzt halt abgewöhnen, weil du musst jetzt leicht lang drücken, um Apps zu löschen, aber du musst fest kurz drücken, um eine App, um dann dieses Kontextmenü aufzurufen. Ich finde es eine ganz nette Idee und ich glaube, es wird spannend, wenn Apps das mit einbauen. Ich glaube, wenn du Spiele hast, wo du so eingeschränkte Möglichkeiten hast, auf einem Smartphone Gesten einzubauen, um das zu steuern, wenn du Zeichen-Apps, wenn du Mal-Apps, wenn du an sowas denkst, da finde ich das ganz cool, weil du hast wirklich verschiedene Druckstufen, du kannst auch unterschiedlich starken Druck damit erkennen. So für die Sachen, die du jetzt hier im System machen kannst, finde ich so ein bisschen eine nette Geschichte, um mal ein bisschen schneller unterwegs zu sein, aber eigentlich also fand ich es jetzt nicht so irre, dass ich sage, deswegen würde ich mir ein neues Smartphone kaufen zumindest.
Ja, eben.
Also und wenn du irgendwie Sylvester Stallone bist und nur feste drücken kannst, dann hast du ein Problem mit dem Handy.
Stimmt natürlich, ja. über was wir jetzt nicht geredet haben, das fällt mir jetzt gerade noch ein, wenn wir über Longpress reden, ist über 3D-Touch reden, aber gerade immer diese Marketingbegriffe, sind die Live-Fotos. Also du kannst jetzt halt, das können wir jetzt auch mal machen, Fotos machen und wenn du das nicht...
Mach du mal so ein bisschen, dann hast du es in der Kamera.
Ja, ich möchte aber, das ist, sag mal, alles hier. Lass mich mal. Also wenn ich jetzt hier ein Foto mache von euch...
Und wir müssen uns bewegen, oder was?
Ja, genau. Ich meine, das hat man jetzt auch schon in den Ankündigungen gesehen. Und Live-Fotos ist an, dann kann ich jetzt mit dem Longpress in der Galerie...
Aber nicht mit dem Force-Press.
Das ist alles unheimlich kompliziert.
Nee, du hast recht, mit dem Force-Press.
Ach, oh Gott, der Force-Press, nicht der Longpress in der Galerie.
Jetzt habe ich so eine kleine Sequenz, mit der ich dann
muss
eben...
Ich jedes Mal, wenn ich
Longpress... Das ist quasi wie Wein, so ein
genau.
Dings.
Ah. Super, total toll, verändert mein ganzes Leben. Nein, also es ist halt eine nette Spielerei, wo man halt sieht, man probiert immer ein bisschen was Neues aus, fand ich jetzt auch nicht so
überraschend. Aber es sind alles nur Kleinigkeiten.
Ja, du kannst sagen, auf der einen Seite, es sind alles Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Mit 3D-Touch muss man mal schauen, wo das hinkommt, wie das hingeht. Für Entwickler ist das ja auch ein bisschen die Frage, wie nehmen die es an, weil die müssen jetzt für alte Smartphones andere Bediengesten machen als für die ganz neue Generation, für die iPads nochmal anders. Und dann ist auch die Frage, wie viel davon werden die Entwickler dann wirklich implementieren, wenn es momentan nur ein paar Smartphones gibt, die das machen.
Ja.
Aber an sich könnte das eine interessante Geschichte werden. Der Rest ist einfach wieder alles ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist ein spannendes Update, weil halt, wie gesagt, die Kamera nochmal ein ganzes Stück besser geworden ist. Weil die Performance echt für so ein Smartphone irre ist. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, was da inzwischen geht, du hast da ein Spielniveau, wie wir vor ein paar Jahren oder vor 3, 4, 5 Jahren Konsolen hatten. Das ist schon...
Der Preis ist auch irre.
Ja, ja, genau. Der größte Nachteil ist wirklich wie immer beim iPhone, aber diesmal finde ich es ganz deutlich der Preis. Du hast ein bisschen erhöhte Preise.
Was kostet es denn?
Genau, es geht, glaube ich, offiziell los bei 750 Euro, aber das Problem ist, das ist für die 16 GB Version und gerade jetzt bei dem Gerät, wo du auch 4K-Videos aufzeichnen kannst, wo die Fotos auch größer geworden sind, wo die Fotos mit den Live-Fotos auch nochmal mehr Platz brauchen, du bist super schnell bei den 16 GB voll. Das davon sind ja auch immer nur 12 GB frei. Und deswegen ist es ein Witz. Also das ist ein Witz, da überhaupt so ein Gerät rauszubringen, weil du es ja keinen SD-Karten-Slot hast. Und deswegen kannst du sagen, die Preise fangen eigentlich bei der 64 GB-Version an. Eine 32 gibt es nicht. Und dann bist du bei 850 Euro. Und ich finde 850 Euro für ein Smartphone ist schon sehr, sehr viel Geld.
Vor allem, wenn man das andere davor schon hat, das 6er. Genau. Also ich meine... Ja. Aber deswegen kann man es doch jetzt abonnieren, oder wie war das? Man kann doch jetzt irgendwie kaufen, so einen Vertrag, dass man mal das
Neueste kriegt. Ja, es hat sich aber inzwischen schon bei einigen Anbietern, kannst du es machen, dass du alle Jahre ein neues Handy kriegst. Ja, du zahlst ja trotzdem, das zahlst ja alles über den Vertrag dann.
Das macht jetzt auch Multitasking, oder? Da haben wir noch gar nicht drüber
gesprochen. Nein, das iPhone macht nicht Multitasking, aber Apple macht in iOS 9 Multitasking in den Tablets, in den iPads. Also Multitasking gibt es nur in den iPads. Und deswegen habe ich auch noch das neue iPad Mini 4 mitgebracht. Das ist auch alles...
iPad Mini 4, ja, das muss man erstmal...
Das ist auch genauso wie beim iPhone so ein kleines Update. Es ist ein bisschen schneller, es ist anders als das iPhone, leichter.
Hat sich auch die Optik überhaupt nicht geändert, oder? Also ich habe das erste iPad auch, Mini, es sieht ganz genauso aus.
Aber was willst du anders machen? Also ganz ehrlich.
Weiß nicht.
Es ist ein Tablet, also es ist jetzt noch mit einem Hauch leichter, ein Hauch dünner.
Das Apple TV ist auch dicker geworden.
Aber ich meine, es ist halt ein Display, ein Display in einem Gehäuse. Aber der Farbraum vom Display ist jetzt endlich auch sRGB. Das ist halt so der Standard, den man eigentlich haben will, der auch in den Smartphones eigentlich drin ist. Ist jetzt endlich auch beim iPad Mini. Und da kannst du jetzt, ich zeige es jetzt auch bei der Kamera, so ein eingeschränktes Multitasking machen. Ich muss jetzt einmal kurz mein Mikro...
Kann ich so kurz gehen? Ist das vor allen Dingen für Entwickler dann interessant? Oder was kümmert mich das mit dem sRGB als Kunde? Ich habe nicht verstanden.
Das erzähle ich dir gleich, ich das jetzt einmal hier gemacht
dann
habe.
Dann verstehe ich es bestimmt.
Ich gehe jetzt mal hier in den Browser an, das ist schon geöffnet hier und jetzt sieht man schon, da war jetzt mein Mail-Konto auch gleichzeitig offen. Und wie man sieht, kriegt
man. Schön, können wir jetzt gleich Achims Mails lesen, deswegen guckt ihr die Videos.
Den Kollegen. Jetzt hast du sie nebeneinander.
Ja, du hast jetzt hier so ein bisschen, wie man das von Windows 8 auch kennt.
Ist doch bei dem Galaxy Tab ist das auch so, ne?
Genau.
Bei dem Samsung, die machen das auch.
Die machen das auch. So, und dann kannst du halt wieder rausmachen und es gibt noch so ein paar andere Funktionen. Du kannst im Videoplayer, den kannst du dann so klein anzeigen, kannst du, während du deine Mails durchguckst, CD-Uplink gucken in YouTube und alles. Aber ein sehr eingeschränktes Multitasking, das ist einfach dafür da, damit du halt wirklich zwischen deinem Mail-Client und dem Browser halt ein bisschen hin und her wechseln kannst.
Gibt es da eine Möglichkeit, so eine Einstellung auch zu speichern? Also kann ich sagen, wenn ich mir das so aufgeteilt habe, dann merkt er sich das irgendwie?
Also er merkt sich das, was du als letztes eingestellt hattest generell. Also wenn ich jetzt wieder in den Browser zurückgehe, dann ist es so eingestellt, wie ich es vorhin hatte. Also ich hatte es jetzt gerade ausgestellt, wenn ich jetzt hier rein...
Also hättest du dann auch zwei Sachen nebeneinander liegen, deine Mail und den Browser. Das, ja, das ist ganz cool. Das ist nämlich bei dem Galaxy Tab nicht so. Da muss man sich das jedes Mal wieder irgendwie neu dahin raffeln. Und das führt bei mir zumindest dazu, dass man es nicht macht, einfach weil das so umständlich ist.
Ja, ich glaube, es ist schon eine Kleinigkeit, die aber für die Leute, die halt mal zwei Sachen parallel machen, dann einfach doch eine wichtige Sache ist. Achso, ganz wichtig ist dabei aber auch noch, das kann nicht jede App. Du musst der App quasi so ein View für den Multitask-Modus auch einbauen.
Das heißt, es dauert wieder Ewigkeiten, bis es...
Mit den Standard-Apps geht's, aber bei den anderen muss es halt eingestellt sein und wenn der Entwickler es nicht macht, dann geht's halt auch nicht.
Auf Linux hatten wir das ja schon vor Jahren, ne? Tiling-Desktop-Manager.
Auf Windows kannst du es auch schon. Ja. Bei den Smartphones und bei den Tablets ist es halt was, wo viele halt sagen, dass, also gerade bei den Tablets, das nervt mich gegenüber meinem Notebook und deswegen ist es schon... eine interessante Sache, aber...
Geht das denn schon zum Beispiel mit der YouTube-App, dass du wirklich irgendwie nebenbei irgendwie ein Video gucken kannst und das surfen kannst oder so?
Genau, da gibt es eben nochmal einen speziellen Modus, dass du quasi in so einem kleinen Fenster, das gibt es auch bei Samsung, bei den Samsung-Tablets, dass du hier so einen kleinen
Video hast. Das macht die YouTube-App auf Android auch, wenn man ein Video guckt und dann auf zurück geht. Dann zeigt die unten rechts auch so ein kleines Fenster.
Spielt unten weiter,
Aber jetzt nochmal deine Frage mit dem sRGB-Farbraum. Genau, nein, das macht schon was für den Nutzer, weil das heißt einfach, dass der Farbraum der Farben, also die dargestellt werden, größer ist. Und das heißt, wenn du ein Foto dir anguckst, dann wirkt das einfach farbkräftiger. Und du hast die OLED-Displays, wie zum Beispiel bei den Galaxy, Samsung Galaxy, bei den High-End-Geräten, beim S6 zum Beispiel, die haben einen noch größeren Farbraum. Und das sieht man dann auch, wenn man sich seine Fotos anguckt. Und bei den LCD-Displays hat sich eigentlich, also am Anfang hatten viele nur so einen relativ faden Farbraum. Wir haben das immer Notebook-RGB genannt, weil das so ein typischer Notebook-Farbraum war. Da gibt es auch keine Bezeichnung. Und eigentlich, was du haben willst, ist mindestens sRGB. Das ist so ein okay. Standard. Und das sind dann schon relativ knackige Farben. Und das finde ich für einen, muss ich sagen, für ein High-End-Tablet auch echt eine Mindestvoraussetzung. Und das ist jetzt erst im Mini gekommen.
Ja, ich habe mir echt dieses Samsung nur gekauft, weil es das OLED hatte, tatsächlich, weil es einfach aus meiner Sicht irgendwie vom Display einfach geiler ist.
Der Farbraum unendliche Weite.
Sieht cooler aus einfach.
Ja, also was ist denn dein Fazit? Würdest du es kaufen?
Nee, also ich würde generell kein Smartphone kaufen, das mehr als 400 oder 500 Euro kostet. Einfach weil für mich, obwohl ich ein Smartphone-Tester bin, ein Smartphone ein Gerät ist, was ich benutze, um ein bisschen zu surfen unterwegs, um ein paar Mal auch Fotos zu machen. Aber was für mich einfach nicht ein Wert von 600, 700 Euro ist da für mich nicht okay. Das ist einfach mein persönliches Kaufverhalten. Aber ansonsten muss ich schon sagen, ich meine, es ist, wenn du ein richtig tolles Smartphone willst, dann kriegst du wirklich wenn du alles zusammennimmst, mit das beste Gerät auf dem Markt, vielleicht noch das S6, hat ein paar andere Vorteile, aber wenn du so die Performance anguckst, die Kamera, dann ist das schon das beste Gerät, aber zu einem entsprechenden Preis.
Zum besten Preis.
Ja. Was ich auch noch sagen will, ich bin auch jemand, dem Smartphones immer sehr schnell kaputt gehen oder runterfallen. Und auch wenn ich finde, das iPhone eigentlich vergleichsweise robust ist, ist es für mich viel zu hohes Risiko, ein 800-Euro-Gerät immer in der Tasche zu haben, weil ich mach's kaputt irgendwann.
Das ist doch ein schönes.
Gibt aber auch eine Hülle dafür. Ne?
Rot.
Von der einen S-Klasse zur anderen?
Ja.
Bist du in der S-Klasse rumgefahren worden oder war das?
Bin ich irgendwann mal, aber nicht voll automatisch, also nicht autonom. Also das war ein Audi, wo wir mitgefahren
sind. Das war auf einer deutschen Straße.
Das war so richtig auf einer Autobahn in der Nähe von Braunschweig, VW Konzernforschung, die sich mit sehr vielen Technologien dort beschäftigen. Unter anderem halt diesen autonomen Fahrgeschichten. Und die sind dann mit diesem Testfahrzeug dann mit uns tatsächlich einfach auf eine reguläre Autobahn gefahren, ja.
Seit wann machen die das? Also ich wusste nicht, dass sie das schon auf normalen Autobahnen rumfahren mit Autobahnen.
Oh, ich habe sogar Leserbriefe gekriegt, dass die ersten Dinger davon schon vor 10 Jahren rumgefahren sind. Irgendwie, da war ich selber so ein bisschen überrascht. Also Mercedes hat wohl gerade eine von diesen Kisten irgendwie in irgendein Museum geschoben, sozusagen. Das heißt, solche Ansätze gibt es tatsächlich schon lange. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen jetzt so ein bisschen auch durch das Engagement auch von Google gekommen, dass dann auch viele deutsche Automobilhersteller sich genötigt sahen, auch mal die Hände hochzuheben, zu sagen, hier, sowas machen wir eigentlich auch schon.
Die PR von denen ist nicht so gut, ne? Also wenn die das schon so lange machen.
Das ist ja durchaus mit sehr vielen Fragen verbunden und sehr vielen Sachen, die geregelt werden müssen, also Gesetze, die geändert werden müssen, weil natürlich alles auf diese Fahrzeuge, die da von alleine durch die Gegend fahren, nicht ausgelegt ist, ne? Also Kraftfahrzeug mit jemandem, der dahinter sitzt.
Beschreib mal, also wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt da noch einer am Steuer, hält nur das Steuer nicht in der Hand oder?
Also der Endzustand oder das, was in Kürze kommen soll, ist ein Pilot, ein sogenannter. Das heißt, das Erste, was auf den Straßen sein wird, ist eine Art Autopilot, der in ganz bestimmten Fahrsituationen nur zur Verfügung steht. Also es ist nicht so, dass du jetzt dich morgens reinsetzt und sagst, hier fahr mal zur Arbeit irgendwie und dann wache ich wieder auf, sondern es ist so, die Fahrzeuge erkennen automatisch eine bestimmte Situation. Die erste, die da in Frage kommt, ist ein Stau auf der Autobahn. Das klingt jetzt erstmal wenig. Ne? Das heißt, du bist auf der Autobahn unterwegs, das Auto merkt, hier vorne passiert nicht mehr viel, hinter dir fahren die Leute schon drauf und wenn du unter 60 km/h fährst, dann geht das Fahrzeug davon aus, hier ist Stau, Stop and Go und dann bietet das Fahrzeug in dem Fall an den Staupiloten. Das heißt, es sagt Ping Ping, Beep Beep, ich könnte jetzt übernehmen. Und wenn du dann sagst, okay, mach das, dann tut es das. Und das ist tatsächlich, scheint erstmal nicht so dramatisch zu sein. Das war auch das
Erste. Schon.
Nee, also ich hatte das tatsächlich mitgemacht, auch so eine Showfahrt und die war, fand ich, sehr undramatisch. Einfach weil du
war halt kein Stau.
Doch, es wurde für einen Stau gesorgt. Okay. Das heißt, es war so eine Konvoifahrt, es waren andere Fahrzeuge vor und hinter uns, die eben dann halt einfach mal den Verkehr abgebremst haben. Und dann ist es aber so, du fährst da mit 60 und denkst dann auch, irgendwie ein Arsch voll Technik, aber eigentlich hätte es irgendwie auch eine Abschleppstange getan oder so, ne? Weil natürlich ackert das Fahrzeug, aber es passiert nicht viel. Die zweite Stufe, wo du jetzt von gesprochen hast, das ist der Autobahnpilot. Da geht es tatsächlich darum, bis 130 km/h zu fahren, also schon durchaus schneller und dann eben halt auch mit Spur wechseln. Das heißt, das sieht so aus.
Angst.
Angst. Wenn du das Navi eingeschaltet hast, dann weiß das Fahrzeug ja schon, ne? In 2 Minuten ungefähr würde er auf die Autobahn auffahren. Sag dann auch schon mal ruhig Bescheid, ne? In 2 Minuten könnte ich übernehmen. Und wenn du dann aufgefahren bist, das machst du noch alleine. Wenn du dann auf der Autobahn unterwegs bist, dann sagt er dann tatsächlich irgendwann so, jetzt kannst du mal abgeben. Und dann kannst du dir überlegen, ob du das machst oder nicht.
Und abgeben heißt, du nimmst die Hände vom Steuer und vom Pedal die Füße zurück.
Und fängst an zu beten.
Genau, es gibt definierte Übergabenprozeduren, die eigentlich auch sehr hochinteressant waren.
Muss da so ein Schlüssel mit so einer Kette?
Und genau, und 2 Leute müssen parallel und Code PK, Alpha, Omega. Nein, es wird deutlich signalisiert. Also in dem Fahrzeug war es so, dass ein farbiges LED-Band quasi über die gesamte Frontseite gezogen war, so ein RGB-Ding. Und in dem Moment, wo der Pilot zur Verfügung steht, wurde das deutlich signalisiert. Da hat man so einen türkisenen Fleck, wird auch auf verschiedenen Displays gleichzeitig noch angezeigt. Und das Fahrzeug sagt dann einfach, ne, jetzt bin ich bereit zur Übernahme. Also auch eine akustische Meldung findet statt. Und dann gibt es 2 Tasten auf dem Lenkrad, die nur für diese Pilotfunktion zuständig sind bei diesem Testfahrzeug. Da drückt man gleichzeitig drauf und damit hat man dem Fahrzeug dann signalisiert, jetzt du. Da muss man das Lenkrad loslassen, Füße von den Pedalen. Und dann fährt das Lenkrad zurück.
Oh mein Gott.
Und dann ist man halt mit 130 unterwegs.
Das hört sich an wie so ein Film von Stephen King.
Ja, so ein bisschen war das
auch so. Hast du da irgendwie Angst gehabt?
Das YouTube-Video, Achim, hat es ja schon offen. Ne? Das steht ja auch online. Also ich habe es mir selber 2-mal angeguckt. Man merkt schon so ein bisschen, was im Kopf da so gerattert hat irgendwie. Weil man macht ja einiges für Artikel, aber ich dachte mir, man kann ja auch mal einen Fehler machen oder so. Und habe im Kopf nochmal so ein bisschen die Airbags gezählt irgendwie. Also war ein gutes Auto, irgendwie viele Airbags um mich rum. Und der Ingenieur saß im Prinzip noch rechts neben mir. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es quasi auch, also dieses Forschungsfahrzeug war gleichzeitig auch ein voll ausgestattetes Fahrschulfahrzeug quasi mit einer Zusatzpedalerie. Also der hätte zumindest irgendwie noch eine Vollbremsung hingelegt, wobei ich wahrscheinlich auch gebremst hätte, weil du so richtig, also eingeschlafen wäre ich da jetzt nicht auf der Fahrt.
Vielleicht hat er das ja nebendran in Wirklichkeit gesteuert. Ich meine, wir reden jetzt hier von
in dem Moment gibt der Pilot tatsächlich den Löffel ab. Also das System ist ständig übersteuerbar. Das heißt, es gibt keine Situation, wo du nicht eingreifen kannst. In dem Moment, wo du ans Lenkrad gehst oder irgendwie in die Pedale latschst, musst du dich dann auch wieder um die Kontrolle kümmern.
Und alle drumherum muss, also ich meine, das ist ja normaler Autobahnverkehr. Also darauf ist alles vorbereitet, wenn jetzt einer einen Unfall baut oder sowas, dann.
Das ist normaler Autobahnverkehr. Also was
Alarm für Cobra 11, wenn der Tanklaster explodiert.
Das ist
jetzt mein
letzter Gedanke. Das sind ja so 2 verschiedene Sachen. Also erstmal fand ich schon faszinierend, wie das Auto sich im Verkehr bewegt hat, eben mit diesen Spurwechseln und so. Und man muss sagen, dass man die meiste Zeit wieder meine Erwartungen auch nicht großartig aufgefallen ist. Das Einzige, was aufgefallen ist, dass es ein relativ von außen her ein relativ schnelles Fahrzeug war, irgendwie mit 300 PS, was man ja dann auch so ein bisschen mitkriegt. Und das Ding ist auf 130 km/h begrenzt. Das heißt, es halten dich alle schon für einen Sonntagsfahrer. Wenn du mit der Kiste da fährst und bist irgendwie auf der linken Spur, dann kommt von hinten schon mal was angefegt. Und da sagte der Programmierer aber auch, nee, wüssten sie auch schon, also hinten klebt auch noch ein Laserscanner und wenn der merkt, hier klebt jemand 50 cm am Nummernschild, dann bemüht er sich im Sinne des kooperativen Fahrens auch ein bisschen schneller, dann seinen Hintern da wegzubewegen. Aber ansonsten musste man echt schon sagen, das klappte schon erstaunlich gut dafür, was dann auch im Artikel drin steht, wie wenig, in Anführungsstrichen, dieses Auto doch schon mitkriegt, weil man sich schon klar machen muss, also ich hatte, ne, also es hat Laserscanner, Radar, Ultraschall, alle möglichen Sensoren und so Laserscanner dachte ich auch, naja, die gehen wahrscheinlich bis zum Mond oder so. Ne? Also so, ja, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Oder auch Radar, finde ich es ja, ne? Irgendwie so Flugzeugsradar. Ja,
der weiß, was auf der gesamten Autobahn los ist.
Ja, die haben alle so ein bisschen gelacht, als ich so gefragt habe oder so, aber so ungefähr war das. Und im Prinzip sind es so ungefähr 200 Meter. Also das fährt in so einer Sensorblase, in einer Wahrnehmungsblase, die so ungefähr 200 Meter ist. Und das ist bei der Geschwindigkeit nicht besonders viel.
Aber ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, es gibt doch 100.000 verschiedene Sachen, die passieren können. Da kann dir eine Taube gegen das Ding fliegen, da kann irgendwann ein Hase jetzt über den hoppeln, da kann ein Schlagloch
sein. Steine von der Brücke geschmissen werden.
Ja, es kann alles passieren. Und ich meine, die können doch nicht für jede dieser Situationen das korrekte Skript.
Ja gut, aber da verhalten sich natürlich Menschen auch immer nicht richtig. Also, wenn ein Stein aufs Auto fällt,
ja, aber ich meine, dann bist du halt schuld. Aber ich meine, zum Beispiel, wenn Sven da jetzt... gestorben wäre,
dann hätte ich jetzt nicht hier sitzen können.
Muss ich jetzt auch.
Dann wäre das, ich meine, das wäre für die Story gut gewesen, weil da.
Ja, auf jeden Fall. Viral.
Als Journalist solltest du natürlich hoffen, dass was passiert.
Ihr hättet die SD-Karten noch rausziehen müssen, aber es sind Kameras auf jeden Fall.
Nein, aber im Ernst, ich meine, du kannst doch nicht, also die Verantwortung, dass das Auto dann in dem Moment übernimmt, muss ja dann wirklich für alle Situationen eine Lösung.
Also erstmal ist es tatsächlich ein wichtiger Punkt, das Thema Verantwortung und Haftung. Und das ist auch das, was neu ist. In dem Moment, wo dieses Fahrzeug, also schon auch dieser etwas langweiligere Staupilot, das erste Mal draußen ist, passiert es auch das erste Mal, dass die Haftungsfrage auf den Hersteller übergeht. Das heißt, der Hersteller ist da tatsächlich in der Pflicht.
Was oder ich schon mal, blenden dann ein
Disclaimer.
Ein Disclaimer ein, das könnte ihr auch noch.
Das ist aber schon, also das finde ich schon echt auch selber einen ganz schön großen Schritt einfach. Ne? Also weil normalerweise ist es völlig klar, dass du als Fahrer verantwortlich bist, das ist ein Kraftfahrzeug und du bist da in der Pflicht. Das bist du dann nicht mehr und du bist es auch in den 10 Sekunden nicht. Also das heißt, der Gesetzgeber, die Gesetze sind noch nicht alle fertig, aber es gibt so erste Ideen. Es wird auch so sein, dass es eine definierte Übergangsphase gibt quasi. Also der Hersteller kann da nicht sagen, oh, hier eine Taube, irgendwie, jetzt musst du aber mal machen oder so.
Ja, oder du könntest auf eine Blitze zufahren und dann schnell den Autopilot-Knopf drücken.
Dass das Auto dann sagt irgendwie so, nee, jetzt hier nicht mehr. Ne? Jetzt musst du aber mal fahren. Und dann so Edgepad selber schnell. Also es wird eine zeitliche Phase geben, die liegt irgendwo zwischen 7 oder 10 Sekunden. Und in diesen 10 Sekunden ist dieser Hersteller voll für die ganzen Sachen verantwortlich, die dieses Fahrzeug halt fabriziert. In dem Fahrzeug steckt eine Blackbox, die zeichnet die letzten 30 Sekunden auf, also bei diesem Forschungsfahrzeug. Auch das sind so Sachen, die werden gesetzlich festgeschrieben werden, ne? Weil wenn es dann natürlich zu einem Unfall kommt mit so einem Fahrzeug, geht es natürlich darum, wer bezahlt was.
Großartig, die zeichnet wahrscheinlich auch auf, wenn du manuell fährst, ne?
Nee, da sind sie tatsächlich sehr pingelig, also was aufgezeichnet wird.
Und da das alles Open Source mit Sicherheit ist, wird man das dann auch überprüfen
genau,
können.
Genau, die Software ist ja gerade auch, ist ja alles super da, die Software, die programmiert wird in Autos. Ja.
Was passiert denn, wenn zwei autonome Fahrzeuge ineinander fahren? Wer haftet denn dann?
Da werden sich dann beide Hersteller miteinander halt und werden wahrscheinlich gucken, wer dann von den Fahrzeuginsassen noch übrig ist. Also ich finde es schon irre, dass die Automobilhersteller überhaupt so ein Risiko eingehen. Ja. Ich finde das ziemlich viel. Also weil so ein Fahrzeug ist ja nicht nur 5 Jahre auf der Straße, sondern vielleicht auch mal 10 oder 20 und für die gesamte Produktzeit sicherzustellen, dass so ein Ding funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass das so ein Teil sein wird, wo es dann heißt, ne, die Pilotfunktion XY kriegst du für ein Jahr oder so oder für 2 Jahre. Mhm. Ne? Das könnte auch sein, dass da solche Geschäftsmodelle dann rauskommen. Ja, mit In-App Purchases.
Wie weit ist
die
denn
Tauben-App.
Wie weit ist denn das 10% mehr Speed für 5,99 Euro im Monat.
Wann
der Staupilot soll spätestens übernächstes Jahr tatsächlich auf der Straße sein. Krass. Was immer noch ambitioniert ist wegen der gesetzlichen Geschichte.
Ja, eben,
ne? Weil einfach Gesetze geändert werden müssen. Das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, momentan das Spiel, dass auch die Automobilhersteller quer durch die Bank jetzt auch markenunabhängig da einfach ein bisschen Druck machen wollen, weil eben sie auch durch die Vorlagen aus den USA da einfach in Zugzwang geraten sind.
Ne? Also ich habe ja bei sowas extreme Bedenken. Also wir haben ja vorletzte Sendung über die Firmware-Sachen geredet bei den Autos und wenn ich mir denke, dass sie da jetzt alles an so einen Canvas hängen und der Autopilot hängt da auch dran und Charlie Miller hackt das Teil nachher und dann das ist Internet of Things. Also dann man hat ja irgendwie, was war das, Die Hard 4 da, wo die ganzen Ampeln alle abschalten. Wenn ich mir vorstelle, dass sie das mit Autos machen, also dann irgendwelche Autos in irgendwelche Wände fahren und da habe ich echt Angst vor. Also siehst du das nicht irgendwie ein bisschen, bin ich da so paranoid oder so? Oder?
Jetzt meine Einschätzung irgendwie. Also als ich da drin saß, hatte ich auch schon erstmal ein bisschen Angst. Kann man jetzt irgendwie nicht anders sagen.
Also ich habe einfach, ich traue denen, gerade wenn du jetzt sagst, die sind sehr ambitioniert und die wollen das jetzt also schnell
jetzt,
an den Markt
jetzt mal andersrum. Das Ganze hat natürlich auch schon auch sinnvolle Anwendungen oder es gibt ja Unfallstatistiken. Du hast zum Beispiel unheimlich viele Unfälle, die einfach durch Ermüdung halt auch stattfinden. Also bei den Autobahngeschichten, ne, das ist halt meistens schon, dass es da auch einen Anlass gibt und das ist meistens, da ist ein Stau, wo die Leute einfach verpennt haben, die nicht gesehen haben oder dass sie einfach am Steuerstumpf eingepennt sind, weil sie halt irgendwie von Hannover nach München war es dann doch eine Stunde zu lang. Mhm. Und solche Sachen, wenn du einen Fahrer dann auch komplett mal entlassen könntest oder halt nicht da in der Verantwortung hättest, dann würde es halt vielleicht wieder ein Menschenleben retten. Und also ich denke schon, dass da auch sehr viel Benefit halt irgendwo drin ist.
Vielleicht sollte man auch erstmal das Tempolimit bundesweit einführen, dann können wir
auch. Das macht es noch schlimmer.
Wenn mich interessiert,
das, das ist doch ein Tempolimit, wenn die ganzen Autos dann alle nur noch 130 fahren können, weil.
Also ist eh alles egal, weil ich fahre eh
Fahrrad. Ich hatte überlegt, ich hatte irgendwann mal eine Meldung, wo gesagt wurde, in 5 Jahren soll das auf Autobahnen quasi weit verbreitet sein. Und da hatte ich dann auch so naiv überlegt, ob das dann von einem Tag auf den anderen. Aber das zeigt ja, dass man eben wirklich das graduell machen kann. Also wenn die jetzt schon so rumfahren und dass sie dann mit den Menschen quasi klarkommen und dass man nicht sagt, ab morgen
das ist der Anspruch,
fahren nur noch Roboter.
Und das ist natürlich auch die Herausforderung daran. Das ist auch der Grund, weshalb sowas auf der Autobahn noch halbwegs gut funktioniert und im Straßenverkehr eigentlich überhaupt nicht mehr, weil natürlich dieses kooperative Fahren mit anderen Menschen immer anspruchsvoller wird. Also die Verkehrssituationen werden immer komplexer. Mhm. Auf der Autobahn sind ja die Regeln, auch wenn es ziemlich schnell ist, sind noch relativ klar. Mhm, also es gibt wenige Situationen, beim Einfädeln kann es mal heikel sein, ne? Wer macht wem Platz. Da hat es übrigens auch eine Situation gegeben, die nicht mehr reingepasst hatte, vielleicht noch ganz kurz. Das Fahrzeug guckt halt nicht so weit. Da war ein Ding, wo ich im Prinzip schon in so eine Senke, dann sind wir reingefahren und schon in 1 Kilometer Entfernung konnte man halt sehen, eine Auffahrt, ein alter, klappriger Laster, der da war und dahinter noch so ein Sportflitzer. Beide wollten auf die Autobahn drauf und dann weiß man natürlich als Autofahrer, okay, der Lastwagen fährt zuerst drauf, dann fuhr der noch bergan, wird nicht besonders schnell sein und der Sportwagen hat bestimmt keine Lust, dahinter zu bleiben. Mein Fahrzeug wusste es halt nicht. Also der hat ordentlich Gas gegeben erstmal, weil der erstmal dachte, hier frei. Und dann hatten wir halt aber einen LKW mit 60 km/h und einen Sportwagen, der auch noch nicht viel schneller war. Und dann mussten wir doch so ein bisschen in die Eisen gehen. Was nicht schlimm war, das hat das Fahrzeug auch gemacht. Aber eben so dieses vorausschauende Fahren ist schon ein Problem.
Ja, obwohl, das können sie ja wahrscheinlich verbessern. Ich denke mal, die können ja wahrscheinlich die Sensor...
Die Sensorik verbessert sich natürlich immer, die Rechenleistung verbessert sich natürlich immer und das andere ist, dass sie halt versuchen, noch zusätzlich Informationen halt auch von anderen Fahrzeugen zu bekommen. Ne? Ist ja nicht umsonst, dass hier...
Oh Gott, wir vernetzen da auch noch alles.
Naja, das gehört dazu. Der Kauf von Nokia hier, also von diesen Karten durch ein Konsortium von Automobilherstellern, das geht natürlich auch in die Richtung, dass sie einfach Daten in der Flotte sammeln wollen und dass die Fahrzeuge sich halt Informationen auch untereinander dann zukommen lassen können. Also nach dem Motto, da ist eine Gefahrenstelle oder da ist eine Baustelle.
Ich sehe da schon irgendwann funken die alle miteinander, nur mein Motorrad funkt nicht mit denen und ich.
Du musst immer dazu. Ich hatte noch eine Frage. Ist er immer links gefahren, immer rechts oder mittig? So, das ist ja auch so ein Ding, wenn man auf der Autobahn fährt. Oder ist der schön immer nach rechts wieder eingeschert?
Ach so, nee, der ist brav immer ganz regelbasiert wieder nach rechts eingeschert. Er hat Spuren gewechselt, wobei als es, also dadurch, dass die
Toleranzen... Das kenne ich von Audis gar nicht.
Dadurch, dass die Toleranzen sehr, also der war sehr auf Komfort abgestimmt. Also der ist nicht hart eingeschert oder hat immer schon brav gewartet, bis eine Lücke ist. Was dann bei diesem Fahrzeug dazu führte, wenn die Autobahn sehr voll wurde, dass er im Prinzip dann auf einer Spur auch festklebte. Einfach weil aus seiner Sicht die Lücke nicht mehr groß genug war und er dann entweder nicht nach links kam oder auch nicht mehr nach rechts kam und das passiert. Ist
vielleicht sehr beruhigend, wenn du dann noch manuell fährst und alle anderen fahren automatisch, dann kommst du da schön durch.
Musst du nicht die Lücken klein lassen.
Eine Sache wollte ich mich noch interessieren. Gibt es denn irgendwelche Mindestanforderungen an die Straße? Also, weil du hast ja bei Autobahnen verschieden gute Belage, du hast die Linien, du hast vielleicht mal eine Baustelle, die wieder was ändert, dann sind die Linien gelb oder so.
Also das System bildet eine sogenannte Fahrbahnhypothese, das heißt, er berechnet zu jeder Sekunde, wo wohl die Straße sein wird.
Ne? Also. Gott, drüben.
Das ist halt eine Hypothese.
Du machst mir immer nur noch mehr Angst hier.
Das ist schon ein bisschen
irritierend. Und diese Fahrbahnhypothese, die wird sehr stabil, wenn tatsächlich Seitenstreifen da sind, also wenn da Fahrbahnmarkierung ist. Deshalb dringt auch die gesamte deutsche Automobilindustrie sehr darauf, dass einfach so weiße Streifen auf die Straßen gemalt werden, weil das den Autos unglaublich weiterhilft und den Menschen übrigens auch. Also ich finde es auch nervig, wenn ich über diese Autobahn fahre, wo man überhaupt nichts mehr sieht, außer der Spur noch, wo der Vormann lang gefahren ist. Andere Sachen von der Fahrbahnhypothese sind dann halt auch, ob es einen Vordermann gibt tatsächlich. Ne? Also wenn er vor in seinem Sensorbereich ein Fahrzeug hat, was da lang fährt, trägt das auch zu einem gewissen Prozentteil dazu bei, dass er meint, da wird wohl eine Fahrbahn sein.
Aber er kann theoretisch mit jeglicher Art von Straße erstmal zurechtkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen musst,
so ist das.
Ohne eine Markierung oder so geht's nicht, sondern...
Nein, er würde das noch machen. Er würde natürlich, das ist ja dann, das sind ja Algorithmen, ne? Ab einem gewissen Punkt würde er dann sagen, irgendwie, ich liege hier unter 50% Wahrscheinlichkeit, dass es sich noch um eine Farbe handelt. Und würde dann einfach mal sagen, bitte, wir starten wieder den Übergabeprozess.
Achtung, Sie sind...
Wenden Sie, das kennt man doch von
bitte wenden Sie. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Kann es auch sein.
Komm, okay. Komm, fährt man durch Thüringen, dann ist die Fahrbahn nicht mehr vorhanden. Ja,
keine Hypothese mehr.
Also ich sehe da echt Potenzial, wir können das irgendwie hacken. Also wenn da jetzt so ein paar Hacker sich echt ein bisschen ins Zeug legen, dann hast du nachher irgendwie so eine Box im Auto, da kannst du auf den Knopf drücken, da fahren die ganzen automatischen Autos alle rechts ran und du kommst durch, das finde ich super.
Ja, so ein bisschen werden solche Sachen ja schon gemacht. Ne? Also es gibt auch so Bremssysteme für LKWs, die werden teilweise, also die werden nicht unbedingt gehackt, aber es gibt Spaßvögel, die sich wirklich davor setzen und die halt ausbremsen, ne? Weil die Bremsassistenten automatisch darauf reagieren.
Wo gibt's das? Das habe ich noch nie.
Auf deutschen Autobahnen.
Deswegen fahre ich nur Straßenbahn.
Ja, es ist alles super interessant. Ich glaube, wir werden dich zu dem Thema noch ein paar Mal
auf jeden Fall noch beschäftigen.
Da wird noch viel passieren, glaube ich.
Also kein Unfall bauen.
Nee, ich hoffe nicht.
Wir haben versprochen, dass wir sagen, erklären, wie sich unser Datenschutz bis Weihnachten ändert, Martin.
Ganz schön viel versprochen. Ja, die Geschichte ist, Safe Harbor hatte ich, also ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in der Sendung hatten vor Ewigkeiten. Also es gibt ein... Also es war immer, wir hatten immer eingeführt als österreichischen Jurastudenten. Inzwischen ist er Jurist, also inzwischen ist er fertig. Der Rechtsstreit dauert jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren. Der hat vor, ich habe neulich die Anfangsgeschichte gehört, wie der angefangen hat. Also das der hat einen Rechtsstreit Mann, der mit Facebook
verklagt genau.
Also
hat,
der klagt gegen Facebook und ich habe jetzt mal die Geschichte gehört, wie es angefangen hat. Der hat während seines Studiums ein Auslandssemester in den USA gemacht und war da an der Uni, wo dann irgendwie so Unternehmen sich vorstellen. Und da hat irgendwie Facebook sich auch vorgestellt und für Praktika geworben oder sowas. Und da hat wohl einer im Publikum gesagt, wie sie es denn mit dem Datenschutz halten, dem europäischen, weil den müssen sie ja einhalten, wenn sie da die Daten kriegen. Und da hat er wohl nur so reagiert, so, ach, Datenschutz. Und das hat er dann so als Herausforderung gesehen, weil er da halt als Europäer zwischen, wahrscheinlich so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, zwischen Amerikanern saß. Und dann hat er angefangen, ich glaube es war 2011, also es ist schon ewig her in Facebook-Zeiten, hat er seine Daten gefordert, die Facebook über ihn hat. Und hat dann so ein, also hat dann erst die Sachen, also hat das eine Weile gedauert, irgendwann hat er sie gekriegt, das waren so CDs voller Daten. Das war so die CD? Erste Geschichte, wo er Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil er dann wirklich ausgedruckt waren, das hunderte Seiten. Also das waren halt ne, die alten Chronik-Sachen und sowas, was Facebook halt alles über ihn hatte. Da gibt's, also inzwischen gibt es auch dieses Formular, wo man das machen kann. Das hat der damals
erreicht. Und dann DVDs geschickt.
Dann kriegst du das über, kannst du dir runterladen oder irgendwie sowas. Das sind ewige Mengen. Und da hat er angefangen mit Facebook dann Rechtsstreit, weil er gesagt hat, das geht alles nicht. Also das ist alles nicht so in Ordnung, dass also ihr das nicht alles
mit,
speichert.
Mit europäischem Datenschutz.
Genau, das ist nicht konform. Mit Datenschutz vereinbar, an den müsst ihr euch aber halten. Und dann war das, also er muss dann, also er ist zwar Österreicher, aber man muss natürlich in Irland davor ziehen, weil Facebook sitzt in Irland. Und Irland hat einen Datenschutzbeauftragten, das ist auch genau einer. Also das ist eine Person. Das ist so wie bei uns in einem Bundesland vielleicht. Obwohl Irland natürlich wirklich viele Unternehmen hat, weil die viele IT-Unternehmen angezogen haben. Und der hat, sagen wir mal, er war nicht kooperativ. Vorsichtig ausgedrückt. Also es war ein sehr langer Rechtsstreit, der da eben schon war, wo sie dann teilweise auch monatelang haben sie ihm einfach nicht geantwortet. Dann ist er auch hingefahren und sowas und hat sich dann auch pressewirksam da vor dem Büro fotografieren lassen. Das ist wirklich in so einer Einkaufsstraße irgendwie also so eine Tür. Das ist überhaupt nicht auffällig. Das ist wirklich klein. Die haben immer gesagt, das können wir nicht. Das ist also erstens, du bist nicht ihre oder also verschiedenste Argumente. Facebook hat gesagt, du klar, also das willst du jetzt gar nicht mehr für dich. Mal alle so Sachen, immer verschiedene Sachen ihn abzuwürgen. Und dann war das alles schon so festgefahren und dann kam Snowden. Dann kam Edward Snowden und hat vor 2 Jahren gesagt, ja, die NSA hat auf alles Zugriff. Die wissen alles. Und das hat der Max Schrems dann als Anlass genommen, seine Klage oder seinen Rechtsstreit nochmal neu auszuarbeiten und hat gesagt, so jetzt habe ich euch, weil es gibt diese Safe Harbor-Regeln, dass festgelegt ist, die USA haben, also normalerweise darfst du Daten nicht in ein Drittland übertragen als europäisches Unternehmen oder als Unternehmen, das Daten von europäischen Bürgern, weil sonst würde der Datenschutz ja ausgehebelt. Also kannst ja nicht, wenn woanders...
Das würdest du einfach sagen, okay, genau. Ich bin eine deutsche Firma, stelle meinen Server in die USA, genau. Ich halte mich da an die Gesetze.
Genau, könntest du einfach sagen, die wollen nichts von mir. Und es gibt für bestimmte Länder, ich glaube insgesamt sind es 4, hat die EU-Kommission gesagt, die haben einen vergleichbaren Datenschutzstandard zu Europa.
Lass mich raten, die USA gehören dazu.
Die USA ist der einzige, der mir jetzt einfällt. Also es sind noch 3 andere, ich schätze mal, die 3 anderen sind wahrscheinlich europäische, also die halt hier einfach so eng verbunden sind. Und dann, und das ist safe, also für die USA heißt das Safe Harbor, das ist quasi eine Festlegung von der EU-Kommission. Und deswegen können Unternehmen wie Microsoft, hat da einen Rechtsstreit gerade anhängig, Apple und sowas, können Daten hier sammeln und das in die USA übertragen. Oder wo, also genau, auf ihre Server. Und natürlich durch die Snowden-Enthüllung ist klar, nein, sie haben nicht einen vergleichbaren Datenschutz, weil hier kann eben nicht einfach, also zumindest rechtlich nicht einfach ein Geheimdienst.
Achim hat rausgefunden, welche Länder.
Hier steht nur EU, USA und Schweiz.
Okay, es sind vielleicht noch, dann ist wahrscheinlich noch Vatikanstadt und Liechtenstein oder so. Vielleicht sind es auch nur, also ich habe 4, aber es ist relativ, es geht eigentlich nur um die USA. Also das Wichtige ist.
Also die haben USA quasi gesagt, ja, die USA hat vergleichbaren Datenschutz mit uns, deswegen könnt ihr auch die Server dahinstellen.
Deswegen müssen wir das auch, brauchen wir das nicht einzeln zu kontrollieren, ihr könnt das einfach machen.
Genau, und wir wissen halt, dass das, genau, dass das nicht stimmt.
Also die Entscheidung ist von 2000, also dieses Safe Harbor ist von 2000 und so hat sich das überhaupt das dann erst alles entwickelt. Also Facebook ist jetzt 11 Jahre alt, hat neulich Geburtstag gehabt. Also ich meine, damals war das ja überhaupt noch nicht so ein großes Thema mit so, also so vielen Diensten, zumindest auch so großen Diensten. Und genau, und Max Schrems hat dann gesagt, so jetzt haben wir hier, ne, also jetzt sehen wir hier, dass die nicht den vergleichbaren Datenschutz haben. Wir haben hier Enthüllungen, die zeigen, dass da der Geheimdienst einfach mal so drauf zugreifen kann, ohne gerichtliche Kontrolle, ohne was, und ein europäischer Bürger kann auch nichts machen. Das ist ja auch wichtig. Du hast keine Möglichkeit, das im Nachhinein zu, also hinterfragen,
vor allem gelten ja
vor Gericht zu gehen.
Gelten ja die Schutz, also in Amerika ist ja so, wenn ich Amerikaner bin, dann können die ja eigentlich die Daten über mich nicht erheben. Also die amerikanische Regierung kann ja nur über Ausländer erheben. Und als Europäer
bist du vogelfrei.
Ja.
In dem Sinne bist du, und hier normalerweise ist es ja, in Europa ist es ja nicht so. Also innerhalb von Europa hast du ja in jedem Staat irgendwie Rechte, bestimmte Rechte und so ein Datenschutzrecht zum Beispiel. Und das war sein Ansatzpunkt. Und da hat er mit einmal Irland dann so ein bisschen dazu, also die Datenschutzbehörde hat immer noch gesagt, also die hat das dann, hat dieses Safe Harbor als Begründung genommen, hat gesagt, wir können das nicht überprüfen mit Prism und allem Zeug, weil die EU-Kommission, oder wir brauchen das nicht überprüfen, die EU-Kommission hat ja gesagt, die USA sind sicher. Und deswegen können wir das nicht machen, wir sind nur eine kleine Datenschutzbehörde, das ist ein europäisches Problem. Und dann haben sie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gesagt, deswegen geben wir das jetzt direkt an den EuGH, der sowas zu entscheiden hat, der Europäische Gerichtshof, der muss dann gucken, ob das okay war, dass die EU-Kommission gesagt hat, die USA sind sicher. So, also die Datenschutzbehörde hat sich quasi so ein bisschen da rausgezogen, aber das ist auch legitim, also so funktioniert das, dass man das abgibt. Und da gab es vor 3 Monaten gab es die Anhörung dazu, also das ist ja, das dauert ja einfach immer ewig, man kriegt dazwischen nicht viel mit. Da gab es dann die Anhörung, da war er dann, glaube ich, schon Jurist,
der Jurastudent. Bis das durch ist, genau, ist der in Rente.
Irremittierter Professor.
Genau, und dann diese Anhörung war schon sehr, also man kriegt an den Fragen mit, wie die Richter schon so tendieren und wen sie besonders hart befragen. Und da war dann so Sachen, da hat der Vertreter, also da dürfen verschiedene Leute dürfen ihre Meinung auch sagen. Das ist europäische Gesetzgebung, der deutsche Innenministerium kann zum Beispiel was sagen, das österreichische Innenministerium, die EU-Kommission kann ihre Meinung äußern. Und der Typ von der EU-Kommission hat gesagt, naja, wenn sie auf Datenschutz Wert legen, dann sollten sie vielleicht nicht zu Facebook gehen. Das war jetzt vielleicht nicht so clever, so als Aussage. Das war so eine Sache, die noch so hängen geblieben ist von dieser Anhörung und dass also die Richter sehr genau das schon also klar gemacht haben, dass sie das irgendwie so ein bisschen für zweifelhaft halten und dass sie diese Enthüllung auch glauben. Weil man muss ja mal sagen, das sind Dokumente, wo man nicht, ne, also die USA haben das ja nicht zugegeben.
Er hat natürlich recht, wenn er sagt, wenn du auf Datenschutz Wert legst, geh nicht zu Facebook. Natürlich. Aber es geht natürlich hier um Rechtsprechung. Genau. Das heißt, Facebook muss sich ja schon trotzdem hier an Gesetze halten.
Ja, natürlich. Also die EU-Kommission muss sicherstellen, dass, also wir können ja nicht ein Datenschutzrecht einführen und dann sagen, ja, aber jetzt müsst ihr euch selbst darum kümmern, dass es gilt für euch. Also ihr müsst einfach das nicht machen. Also ich meine, das ist der Sinn davon. Und deswegen war diese Anhörung schon so ein Anzeichen davon, dafür, wo es hingeht. Und dann gibt es beim EuGH noch was Besonderes. Da gibt es einen Generalanwalt, also gibt mehrere, es gibt dann immer einen, der in so einem Verfahren quasi die verschiedenen Argumente zusammenführt und schon mal so eine Meinung verfasst. Also der neutral, also der ist jetzt nicht von einer Seite beauftragt, der verfasst neutral eine Meinung, wie das Gericht seiner Meinung nach entscheiden könnte. Und in der Mehrzahl der Fälle entscheidet das Gericht dann dem auch, also folgt dem auch. Und der hat sich jetzt am Mittwoch geäußert, hat seinen Bericht vorgelegt und das ist eine Ohrfeige für die EU-Kommission, für Irland auch. Also die haben erst gesagt, dass Irland kann sich nicht einfach damit rausreden, dass dieses Safe Harbor gilt, weil Datenschutz müssen sie kontrollieren. Und wenn sie das nicht glauben von der EU-Kommission, dann müssen sie das auch prüfen. Das ist aber natürlich für diesen einen Typen, der da in Irland sitzt, jetzt nicht sehr hilfreich. Aber die nächste Sache, die er ganz klar gesagt hat, ist, dass Safe Harbor seiner Meinung nach ungültig ist.
Aber der Knackpunkt dabei ist ja, wenn ich das richtig verstehe, es beruht auf Snowden-Enthüllungen. Da gehen wir davon aus, dass die stimmen, ne? Obwohl das natürlich alles irgendwie PowerPoint-Präsentationen intern sind. Die USA haben ja natürlich nie gesagt, dass das stimmt. Also ich denke mal, so würde sich Facebook verteidigen. Die würden sagen...
Sie haben zum Beispiel die Rechtsprechung auch reingezogen, also die Rechtslage. Sie haben einfach geguckt, was in US-Gesetzen drinsteht. Und da steht halt drin, dass du als Ausländer keine Möglichkeit hast, vor Gericht zu gehen. Und dann ist jetzt, da muss man nicht wirklich gucken, das ist eine.
Also da muss ich nicht wissen, ob die wirklich spionieren, genau. Sondern.
Ja, okay. Also ich als Europäer habe keine Chance, dass meine Daten, also zu kontrollieren, dass sie den Datenschutz haben.
Also die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof steht aber eigentlich noch aus, ne?
Die kommt genau, also die steht aus, die wird aber noch dieses Jahr erwartet, also das, was ich zumindest gelesen habe, deswegen war das mit Weihnachten so ein bisschen optimistisch, das muss man mal sehen. Und dann, wenn die kommen würde, hieße da, also wenn sie dem folgt, was aber jetzt, also zumindest. Sieht das danach aus? Also ich meine, man weiß immer nicht ganz genau, was dann kommt, aber es sieht danach, also die Anhörung war so ein Anzeichen, dieser Schlussantrag ist ein Anzeichen, dann würde relativ klar gesagt, dass diese Safe Harbor-Regeln dass die EU-Kommission das, also dass es falsch ist, also dass es nicht geht. Und dann würde mit einmal, also ich weiß jetzt nicht, wie plötzlich das dann ist, normalerweise wird ja nicht gesagt, ab morgen ist das ungültig, weil, also soll ja schon ein bisschen auch die Unternehmen, also geht ja jetzt nicht darum, das einfach von heute auf morgen zu machen, aber dann könnten sie nicht mehr einfach die Sachen dahin übertragen. Zumindest nicht unter Safe Harbor.
Ich glaube, Achim hatte eine Frage.
Naja, meine Frage, also glaubst du denn wirklich im Ernst jetzt, egal was der sagt, dass die EU sagt, ja, dann setzen wir jetzt den Datenverkehr im Prinzip aller Unternehmen zwischen der EU und den USA aus. Das heißt, Facebook müsste ein getrenntes Facebook hier in Europa machen. Und du könntest ja wahrscheinlich noch nicht mal mit jemandem kommunizieren in den USA, weil du ja...
Doch, ich glaube, also die müssen... Haben.
Aber,
die
du
müssen
jetzt, aber du, also deine Profile dürften nicht erscheinen, ja, wahrscheinlich.
Es ist erstmal, also es ist so, dass es gibt Möglichkeiten, auch danach die zu übertragen. Es gibt, ich habe da nochmal nachgeguckt, es gibt... Gut, Binding,
es geht ja auch mit anderen Ländern.
Ja, ich glaube, das würde schon funktionieren, weil die öffentlichen...
Es müsste auf Servern in Europa sein.
Es gibt die Möglichkeit, Binding Corporational Rules heißt das. Also eine Firma kann sich selbst dazu verpflichten, in den USA europäischen Datenschutz einzuhalten.
Aber das werden sie nicht machen.
Klingt jetzt total, das machen Unternehmen. Also es gibt welche,
die das
machen.
Facebook doch nie im Leben tun.
eBay zum Beispiel macht das. Also ich glaube, eBay war das. Aha. Das hat er mir damals, also ich habe mich mit Max Schremslänger unterhalten und kennt sich ja damit jetzt, wie gesagt, das ist sein Studium quasi, damit aus, dass eBay explizit sich nicht, also auf Safe Harbor musst du dich berufen, aber Safe Harbor hatten ja immer die nationalen Datenschutzbehörden gesagt, können wir nicht überprüfen. Bei diesen Binding Corporational Rules können nationale Datenschutzbehörden, und die müssen das auch überprüfen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, große Unternehmen können das machen, die können sich das leisten, dann wird dann 2 Jahre irgendwie genau geguckt, wie sie das,
einführen. Facebook kann das doch gar nicht. Also wenn die jetzt Daten von dir speichern und die müssen nach amerikanischem Gesetz, wenn da irgendwer kommt, eine Ermittlungsbehörde ohne richterlichen Beschluss, müssen die das rausgeben. Ja. Die müssen sich ja an das Gesetz halten.
Sie könnten zum Beispiel, also eine Möglichkeit wäre, und da gab es ja immer schon Sachen, dass man sich dann halt an den europäischen Datenschutz hält und zum Beispiel nach Europa umzieht. Wäre jetzt eine etwas illusorische Möglichkeit.
Das würde Facebook wahrscheinlich nicht tun.
Also die sitzen wirklich zwischen den Stühlen, natürlich.
Naja, aber was sie machen könnten, ist halt, wie Achim gesagt hat, die könnten Server nach Europa stellen. Also die öffentlichen Informationen können die ja austauschen, aber die müssten dann wahrscheinlich das, was sie von dir noch so speichern, also wann du dich einloggst, die ganzen Werbedaten, das ganze Tracking und so, da müssen die wahrscheinlich eine eigene Infrastruktur für Europa aufsetzen.
Ja. Weißt du, was sie auch machen können und was sie auf jeden Fall machen werden, ist, die werden jetzt bis zu Weihnachten unheimlich viel Lobbyarbeit machen und dieses Gesetz wird nie und nimmer kommen.
Also
es wird nie und nimmer Safe Harbor ausgesetzt werden.
Also die Sache
glaubt ihr doch nicht wirklich im Ernst?
Also die Sache ist, dass natürlich ein Gericht das sagen kann. Also das kann ja jetzt nicht, also du kannst ja keine Lobbyarbeit beim Gericht, also kannst du schon machen, aber es ist jetzt nicht so wie beim in der Gesetzgebungsverfahren. Also da sitzen jetzt Richter, die überprüfen das und da kommt dann ein Urteil. Aber die Europa verhandelt gerade über den nächsten Datenschutz mit den USA, das nächste Datenschutzabkommen. Natürlich kann man da gucken, was man da reinkriegt, aber wenn der EuGH jetzt ganz klar sagt, so und so sieht das aus, ihr könnt nicht das gleiche Datenschutz.
Dann könnte Facebook sich immer noch nicht daran halten. und genau, mit also den Konsequenzen
leben. Die nächste Frage ist tatsächlich, was passiert. Also es sind 4.000 Unternehmen, die davon betroffen sind, 4.400, also die sitzen
wahrscheinlich alles, mehr oder was weniger, wir hier auf unseren
genau, also die sitzen haben, dann zwischen da den Stühlen, weil wenn sie sich in einer der beiden Wirtschaftsblöcke, die beide groß und einflussreich sind, ans Gesetz halten, verstoßen sie in dem anderen gegen Gesetz. Das ist die Situation. Und natürlich, also es wird jetzt verhandelt, es ist jetzt für die Leute auch klar, dass das, also es ist zumindest eine Möglichkeit, dass das passiert. Das ist jetzt auch nicht wirklich unsere Aufgabe da, oder weiß ich nicht. Also
nee, die bauen wahrscheinlich einfach eh irgend so eine Hintertür in TTIP ein und dann ist die ganze Sache wieder
gegessen. Also die Sache ist, dass allein diese Ohrfeige dafür, dass die EU-Kommission einfach gesagt hat, der Datenschutz ist da gleich, natürlich auch auf diese Verhandlung sich auswirkt. Ist ja jetzt nicht so, dass die EU gerade total kritiklos TTIP verhandelt. Also es ist ja schon so, dass da versucht wird, auf die Finger zu gucken und jetzt wird gesagt, guck mal, ihr habt da schon Mist gebaut. Also für diese ganzen Sachen ist das ein herber Schlag und der EuGH hat schon Sachen getroffen.
Ich bin mit Achim, ich glaube, es wird sich nichts ändern.
Ja, ihr seid die Pessimisten. Ich bin der Optimist.
Ich freue mich auf Weihnachten. Also,
es ist, wenn man vergleicht die Folgen von Snowden, also wir berichten das nun seit 2 Jahren und 3 Monaten, ja. Ist das jetzt zum ersten Mal, dass vor einem Gericht das wirklich Einfluss hat? Also da kann man jetzt Pessimist oder Optimist sein, aber die haben schon Entscheidungen getroffen, die sich für uns alle ausgewirkt haben. Wird ein Urteil erwartet, dass wirklich eine Konsequenz daraus ist? Also die berufen sich explizit trotz allem auch auf die Rechtslage und so, aber auch auf diese Enthüllung.
Wir reden da, glaube ich, nochmal drüber,
genau. Wenn die das also entscheiden. Wenn du recht hast, Martin, dann können wir alle auf unseren, dann können wir das auf unseren StudiVZ-Accounts, ja, dann genau. Wieder
Facebook
aktivieren.
EU.
Können wir diese Nachricht dann verbreiten.
Ja, ich glaube, wir sollten jetzt auch mal langsam Schluss machen, ja. Weil wir hier irgendwie die Festplatten vollschreiben und dann haben wir immer technische Probleme, wenn das zu lange dauert. War schön, interessant, mit euch mal hier so live zu reden. Wir müssen das, glaube ich, alles wiederholen. Du musst nochmal zurückkommen mit den Autos, Martin muss und irgendwie, iPhones gibt es auch nochmal irgendwann.
Gibt's auch nochmal.
Jo, nächste Woche, ja.
Die große Prognose, dass es nächstes Jahr wieder neue iPhones geben wird.
Tada. Hammer. Das wird wahrscheinlich sogar stimmen. Nächste Woche sind wir wieder ganz normal aus dem Uplink-Keller, der kein Keller ist. Ne? Was gibt es sonst noch? Achso, wenn ihr Feedback habt, also ich meine, die Leute, die hier sitzen, die können gleich einfach hier hinkommen. Alle anderen können mailen. Wie war nochmal die E-Mail-Adresse? Uplink@ct.de? Genau. Und wir haben eine Facebook-Seite, da solltet ihr unbedingt draufgehen, solange es die noch gibt.
Genau.
Und die nicht nach StudiVZ umziehen muss. Also, ne, solange könnt ihr die noch nutzen. Ansonsten bis nächste Woche. Danke fürs Kommen. Uplink.